Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich so herzlich auf meinem Podcast Mein Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe schon seit sehr vielen Jahren zeitgenössische, experimentelle Musik, mache Performance. Und wenn du mehr über mich wissen möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de und ich lade dich auch herzlichst ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alles, was ich mache, egal in welchem Bereich, informiert. Und ich danke euch sehr fürs Einschalten, fürs Weiterempfehlen, auch für die Feedbacks, für diejenigen von euch, die sich Zeit nehmen. Und es macht mich einfach unglaublich glücklich, diesen Podcast zu haben. Ich spreche hier mit euch über alles rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen. Und ich bringe dir die Menschen aus dieser Welt näher. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Das merke ich immer mehr. Diese Menschen, diese Menschlichkeit, dieses, was motiviert mich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und das berührt mich, das berührt euch. Und das ist einfach absolut wunderbar. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Falls ihr diese noch nicht kennen sollt, bitte auf die Webseite gehen, ist ja eine der wichtigsten Zeitungen im deutschsprachigen Raum. Ich habe heute ein wunderschönes Interview für euch, auf das ich mich sehr, sehr freue, nämlich mit der Autorin, Journalistin, Librettistin, auch Regisseurin Sabine Berg, eine wunderbare Frau und Künstlerin. Und Sabine hat vor einiger Zeit einen Podcast gestartet, Lieder können fliegen, weil sie sich sehr für den Liedgesang interessiert und tatsächlich auch für das zeitgenössische Lied. Und sie macht es mit einem Tiefgang, mit einer Leidenschaft und macht es auf ihre Art und hat vielleicht auch ein Thema gefunden, was sehr viele Menschen interessiert, weil sie auch sehr gute Downloadzahlen hat, also da wirklich richtig gute Arbeit leistet und sie hat ein Talent, Dingen auf den Grund zu gehen in den Interviews. Sie hat so eine liebevolle Art und es ist einfach immer unglaublich schön, mit ihr zu sprechen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich schon zwei Interviews in ihrem Podcast mit ihr machen durfte, dürft ihr euch gerne anhören und wie gesagt, geht gerne auch zu ihr auf dem Podcast. Und heute habe ich eben die Ehre, Sabine Berg hier für euch zu interviewen. Also viel Freude mit dem Interview mit Sabine Berg.
Hallo liebe Sabine Berg. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
Grüß dich, liebe Irene.
Ja, ich freue mich sehr, weil ich ja auch schon das Vergnügen hatte, in deinem wunderbaren Podcast sogar jetzt schon zweimal zu Gast gewesen zu sein. Lieder können fliegen. Und darüber werden wir heute auch noch sprechen. Aber ich starte ja immer mit der Frage, wie bist du zur Musik oder auch tatsächlich neuen Musik gekommen? Denn die spielt ja auch in deinem Leben eine Rolle.
Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist so ein Geschenk, dich kennengelernt zu haben und dir begegnet zu sein. Ich bin dir total dankbar und finde das so schön. Also ich habe ja oft im Leben das Gefühl, das sind immer so Türen. Man geht seinen Weg und da sind Türen und an vielen geht man vorbei. Dabei wären die eigentlich schön gewesen und vielleicht, weil man es zu eilig hatte oder so. Und dann an manchen bleibt man stehen. Und so war das eben bei einer Aufnahme, die ich im Podcast gesehen habe, von da habe ich gedacht, wer ist denn diese Stimme? Und ich mochte die Stimme so gern. Und da, weil ich deinen Namen noch nicht kannte, muss ich gestehen. Und genau, und dann habe ich gesehen, mein Gott, sie ist ja auch Podcasterin. Und so kam das jetzt alles zusammen. Und genau, also ich begreife mich eher so als, ja, wie soll man sagen, als Wanderin oder Pilgerin. Das Leben ist ja auch so eine Art Wanderschaft und man wird beschenkt mit wunderbaren Begegnungen, wenn man sich immer wieder öffnet. Und das ist so meine Lebenserfahrung. Und für mich gibt es gar keine neue Musik. Also für mich gibt es nur Musik. Und in mir singt es eben unentwegt. Also ich bin ja Dichterin, ich komme vom Schreiben. Und für mich ist Sprache eben auch Musik. Und meine erste Begegnung war eine sehr lustige Begegnung. Und zwar war ich hatte so mit 12 mal ein paar Sachen komponiert und erinnere mich auch jetzt noch daran, wie ich durchs Haus hüpfte und dann diese Musik im Kopf hatte und so. Und das blieb aber leider bei diesen vier kleinen Stücken. Und genau, und dann schenkte mir meine Mutter zu Weihnachten ein riesendickes Buch und das war ein Opernführer. Der war, glaube ich, 2 Kilo schwer und ich dachte, was soll ich denn damit? Ich war, glaube ich, so 15 oder 14. Was soll ich denn damit? Und ich glaube, meine Großtante war oft in der Oper gewesen in Hamburg. Und genau, und dann eines Tages war meine Mutter mit dem Hund und ich dachte, da kommt ein Einbrecher rein. Irgendwie ging die Tür so leise auf, die Haustür. Und dachte ich, jetzt muss ich was ganz Schweres nehmen. Und dann stand ich mit hoch erhobenem Opernführer oben an der Treppe und habe gedacht, den nehme ich, mit dem erschlage ich den Einbrecher. Und das war meine erste wirkliche Begegnung mit der Oper, dass sie mir das, dass ich dachte, damit rette ich uns jetzt. Dass damit, und im Endeffekt habe ich mich selber dann auch wirklich mit der Oper gerettet. Und genau, und dann war ich ein Jahr in Frankreich nach dem Abitur und hatte Literatur studiert. Also ich habe eigentlich unentwegt gedichtet im Kopf immer. Und bin aber auch eine chronische Spaziergängerin. Also das sind so Dinge, die in meinem Leben unentwegt da sind. Und dann gab es damals in Orléans einen wunderbaren Regisseur, der auch das Theaterleiter war, der Stefan Braunschweig. Und von dem habe ich die ersten Kleist-Inszenierungen gesehen. Und dann später war ich in Berlin und da gab es dann auch Operninszenierungen. Und dann hatte ich selber mein erstes Praktikum irgendwie an der Staatsoper in Hamburg. Und das war noch die Ära unter Gerd Albrecht. Und er hat ganz viele Einführungen zur neuen Musik gemacht. Und ich war sowieso immer in der Oper, also egal welches Repertoire. Und während meines ganzen Studiums habe ich eigentlich unentwegt Musik gehört. Also ich habe unentwegt gelesen, geschrieben, bin unentwegt spazieren gegangen, auch nachts noch an den Straßenlaternen habe ich fürs Studium gelernt, halt immer von Laterne zu Laterne und dann immer im Dunkeln auswendig und dann in der Laterne checken, ob man das alles kann. Also ich habe so, bin so auf meinen eigenen Wegen durchs Leben gegangen, so und dann, genau, und dann habe ich eben auch, saß ich dann irgendwann plötzlich im Keller der Musikwissenschaftler in Dahlem und habe mir die ganzen CDs durchgehört, während die anderen brav studierten. Und das waren dann irgendwann eben auch von Mark Anthony Turnage Greek oder so. Und ich habe mir einfach alles durchgehört, habe mir alles angehört. Ich habe nie darauf gewartet, dass ich mit irgendjemandem verabredet war, um dann so stilvoll in die Oper zu gehen. Ich bin einfach alleine hingerannt. Und vielleicht, weil mir einfach auch ständig Musik war. Und dann hatte ich eben auch gleich ganz früh sehr tolle Begegnungen. Also ich bin Helen Donath sehr früh begegnet und habe dann auch mit ihrem Sohn, da habe ich assistiert und Produktionen mit den Donaths gemacht und ist ja auch eine sehr faszinierende Sängerin und genau, und das war die Zeit, in der ich eigentlich selber noch auch Gesangsunterricht hatte und geschrieben habe und eigentlich im Keller saß bei mir in so einer Souterrain-Wohnung und ich kam aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir die ganzen alten an, also während die anderen Techno gehört haben und auf Partys waren, habe ich Elisabeth Krümmer gehört. Also ich saß da unten im Keller und habe, das war ja auch deine Lehrerin Riri Kriest, ne? Ich habe Riri Kriest und Elisabeth Krümmer gehört und Hilde Güden und Erich Kleiber Aufnahmen. Ich weiß nicht, warum das so war bei mir. Keine Ahnung. Ich habe sozusagen eigentlich die ganzen alten Sachen angehört und irgendwie hat sich das dann so, ja, dann kam am Theater, habe ich am Theater gearbeitet, dann kamen Begegnungen dazu mit Komponisten und das fand ich total spannend, dass jemand Musik schreibt und dann, ja, und dann kamen halt die ersten Momente, also wenn dann was von der eigenen Sprache vertont wird, also das ist wirklich schön, weil man da nicht mehr alleine schreibt, sondern wirklich noch da so eine andere Dimension hinzukommt. Und da habe ich dann irgendwie, aus dem Bereich wollte ich nie wieder weg.
Wie schön. Ich mag Hilde Güden auch total gern. Die hat auch so eine wunderbare Entwicklung, weil die ja auch mit so, ich sag so, leichten Rollen, also eher so prätig, leichter, lyrisch, und dann wurde sie immer schwerer, hat ja dann auch Marschallin und so gesungen. Und ich finde viele dieser Stimmen auch aus der Zeit total schön, weil die so irgendwie noch individueller sind. Und was ich auch so ein bisschen betrauere, ist, dass man ja damals wirklich, ich glaube, das war auch bei Brigitte Fassbaender so, dass die ja wirklich sozusagen mit 19 oder so schon am Theater waren, dann haben sie
Ja.
wirklich die kleinsten Piepsrollen, die man heute Wurzenrollen nennt oder so, gesungen und sind dann so reingewachsen. Und auch dieses, dass man dann, na, auch als Sopran durch alle Fächer wachsen darf, das fände ich total toll. Und nicht so dieses, ich bin ein Fach und, oder wenn man ein bisschen jemand dramatisches Talent hat, wird man ja manchmal auch schnell, sage ich, verheizt. Aber diese natürliche Entwicklung, das finde ich, bin ich auch ein großer Fan. Jetzt hast du auch schon so viele verschiedene Tätigkeiten angesprochen. Wie setzt sich dein Portfolio zusammen? Oder also was bezeichnest du dich jetzt? Oder wer bist du? Also ist das Schreiben im Mittelpunkt? Oder wie würdest du das selber darstellen?
Also das Schreiben oder die Sprache ist schon im Mittelpunkt. Und das war es auch immer. Und das ist auch das, was mich am tiefsten mit mir selbst verwurzelt. Und dennoch möchte etwas in mir immer mit Musik verbunden sein. Und dennoch, also ich habe diesen Podcast Lieder können fliegen ja gegründet, weil ich irgendwann gedacht habe, ich platze, ich kann nicht mehr, ich habe so viel Vertonungen, ich möchte jetzt mal, dass die auch gehört werden. Und das war eigentlich gedacht für einen kleinen Kreis. Und dann hat sich das jetzt innerhalb eines Jahres, eigentlich gleich schon bei der ersten Folge hatten wir 300 Hörer am ersten Tag. Und ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Und ja, und ich komme aber auch immer wieder nur zur Sprache zurück. Das ist so mein tiefster Quell. Und jetzt durch den Podcast bin ich sehr gefordert. Also jetzt weint meine Seele manchmal, weil ich überhaupt keine Zeit mehr habe, weil ich eben auch mit Technik, mit Social Media, mit den Rechten, mit den ganzen E-Mails, ja, auch der grafischen Gestaltung mit unglaublich vielen Dingen gleichzeitig zu tun habe und dann natürlich auch jedes Interview akribisch vorbereite. Und da ist jetzt sozusagen das Schreiben seit einem Jahr erstmal nach hinten getreten, aber ich denke auch, dass ich ja mich so, dass es so bereichernd ist mit dem Podcast, dass das auch okay ist. So, und von Gedichten allein kann man ja auch nicht leben. Und deswegen war ich eben auch damals, habe ich dann ja auch früh den Kontakt zum Theater gefunden und fand das auch für das Schreiben wieder inspirierend und habe dann ja auch Opern inszeniert. Und das kam auch einfach so. Ich habe gleich am Anfang gesagt, also ich war 3 Monate am Theater. Und habe gesagt, oh, ich möchte die Winterreise inszenieren, was ja eigentlich ziemlich frech ist, weil das machen ja die Leute, die dann sich verabschieden. Und dann war auch die Ballettchefin gleich sehr eifersüchtig und sagte, damit wollte ich mich eigentlich verabschieden und hat mir ganz viele Steine in den Weg gelegt und die habe ich alle übersprungen und dann wurde das ein Riesenerfolg, obwohl mir fast, also fast alles untersagt wurde und das lief auch noch 3 Jahre und das hieß, war für mich so ein schönes Gefühl, dass ich vielleicht etwas kann, weil ich grundsätzlich sehr unsicher bin, ob ich überhaupt in der Welt bin, ob ich überhaupt da sein darf und ob ich überhaupt etwas können kann. Und habe auch viel sozusagen dadurch, natürlich war ich sehr offen, weil ich nicht sehr selbstbewusst war. Und genau, und dann hat sich das, muss ich gucken, dass ich deine Frage beantworte. Genau, und dann hat sich das eben sozusagen über das Theater auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gebildet, weil man natürlich auch, irgendwann habe ich dann eben auch eine Oper inszeniert mit Chor und habe sogar noch einen Sprechchor eingefügt und Chororchester, Sprechchor, so und so viele Solisten und keinen Assistenten. Und, und so. Und dann, ja, das trainiert einen auch gut, das Theater. Aber dann kommt man wieder manchmal durch diesen großen Rausch von sich selbst weg. Und ich habe eigentlich immer wieder den Weg zu mir in diese ganz stille Einfachheit sozusagen gefunden. Und das ist auch mein Kraftquell. Und ich glaube, das bin ich auch. Und jetzt hatte ich aber eine Phase, in der ich einfach mal alles losgelassen habe, alle Definitionen, was ich sein muss. So. Und gerade das ist für mich eigentlich die kostbarste Erfahrung, gar nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Und das loszulassen und zu sagen, ich muss jetzt nicht. Eine Zeit lang dachte ich, dann muss ich jetzt die nächste Inszenierung machen. Und dann dachte ich, dann hatte ich Hörspiele auch bei Deutschlandradio und für Zeitungen geschrieben. Und das war dann auch toll. Dann kam auch FAZ und Zeit und eine Kolumne und so. Und da habe ich mich jedes Mal ganz ohne Kontakte. Also meistens geht es ja eigentlich nur mit Vitamin B, aber irgendwie ist das dann immer gelungen. Und dann hatte ich das Gefühl, das definiert mich so stark und bringt mich wieder von mir selbst weg. Also das, was ich bin, das ist vielleicht genau dieser Kern, der da ist, wenn man sich nicht definieren muss.
Ja, das ist sehr schön, was du sagst, sehr berührend. Ich glaube auch, dass es darum geht. Also ich merke auch im Laufe meines Lebens, dass ich immer mehr, wie sage ich, loslasse oder diese Definitionen und dadurch auch, und bei mir hat sich ja auch der Podcast dazu beigetragen, es eben nicht so machen zu müssen, wie es vielleicht alle anderen machen oder wie man meint, dass man es tun muss. Und ich glaube, dann fängt es auch an, sehr viel Freude zu machen. Du hast viele spannende Themen gestriffen. Auch dieses, dass du einfach so Regie gemacht hast, ne, wo ja andere irgendwie drauf hinarbeiten und weiß ich, vielleicht das noch studiert haben und du gehst da einfach hin und machst es einfach und es klappt. Das ist natürlich genial. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ja, ob du dann auch so ein, ich weiß nicht, wie so eine ganzheitliche Wahrnehmung hast oder dass du auch gleich Dinge, auch vielleicht wenn du ein Gedicht schreibst, wirklich auch wie so eine Szene siehst, weil das ist ja dann auch Raum, wenn ich Regie mache und wo die Personen sich bewegen oder was sie vielleicht tun sollen.
Also ich habe manchmal schon wirklich, also wenn die Sprache aus einer großen Tiefe kommt, dann ist da immer Musik. Also das ist dann nicht pur Sprache, da ist irgendwie immer ein Klang da. Und ja, und das einfach Regie führen. Ich hatte natürlich vorher auch assistiert, ne? Aber ich habe es nicht studiert. Freunde von mir hatten an der Hans Eisler studiert und habe ich mir alles angeschaut und hatte aber eigentlich immer auch so meine innere Welt und innere Bilder. Und als ich dann angefangen hatte mit der Winterreise, hatte ich nur so innere Bilder und wusste gar nicht, wie komme ich da eigentlich hin. Hatte aber akribisch recherchiert. Also ich bin nach Wien gefahren, ich bin auf den Spuren Schuberts gegangen, ich habe mir alles durchgelesen von den Musikwissenschaftlern, habe gedacht, mein Gott, die schreiben ja alle voneinander ab. Manchmal habe ich gedacht, so war, aber der sagt ja das, was der andere sagt. Die machen es ja manchmal auch einfach und so. Und dann habe ich irgendwie, also ja, ich würde mich vielleicht als Autodidaktin beschreiben, aber in dem Sinne, dass ich eben vielleicht dadurch sehr neugierig bin, so, und meine eigene Wahrnehmung habe. Und erstaunlicherweise sind dann die Bilder, die ich in so innere Bilder auch oft auf der Szene wirklich entstanden. Die waren dann, der Weg dahin war oft sehr experimentell. Ich habe auch gleich anders geprobt als andere. Ich habe, die Leute sind bei mir in der Stille erstmal durch den Raum gegangen. Jeder Chor, jedes Chormitglied habe ich eine Stunde in der Stille durch den Raum gehen lassen, mich an die Seite gesetzt und Notizen gemacht. Mit Ideen, auf poetischen Sachen, habe die Bewegungen studiert, habe diesen Menschen angeschaut, habe überlegt, was für einen Charakter ich daraus zeichne. Und so bin ich mit jedem Chormitglied verfahren und hatte natürlich den Chorvorstand dann gleich gegen mich und so. Und so entstanden dann aber, entstand vielleicht eine ganz andere Art zu inszenieren, nicht, dass man irgendwie dann diese Szene jetzt probt und dann wird die durchgestellt. Und das kam von ganz woanders her. Und ich habe auch bei Lichtstimmung mich immer gleich, als ich noch assistiert habe, hieß es dann irgendwie, und dann das in 4 Sekunden, habe ich gedacht, wieso 4 Sekunden? 25? Mindestens, wenn nicht 2,5 Minuten. Bei der Winterreise hatte ich, glaube ich, am Schluss einen Sonnenaufgang von 4 Minuten, also im Gegenlicht. So dass die Sänger dann, also es war auch ein Tänzer dabei und eine Sängerin hat das gesungen, also eine Frau und ein junger Mann. Und dann standen so, dass die Schatten immer größer wurden. Und ich habe auch wahnsinnig gern mit Licht gespielt. Das muss ich sagen. Also das war mit das Schönste, dieses, wenn dann das ganze Chaos mal weg war und man hatte Lichtproben und man konnte stundenlang so ganz feine Stimmungen fahren. Und das fand ich auch großartig, mit Farbe und Licht zu spielen. Und man konnte Theater ja auch nur mit Licht machen und mit fast keinen Bewegungen. Also ich bereue das nicht, aber ich habe dann mit dem Theater auch, weil es ist ja auch eine sehr politische Institution und man wird dann irgendwann müde, wenn einem sehr viele Steine in den Weg gelegt werden und man das Gefühl hat, man wird verheizt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt will ich nur noch schreiben. Das geht mir hier so ein bisschen auf den Geist, dass ich die ganze Zeit mein Bestes gebe und dann wird mir dies verboten und das verboten. Und dennoch hatte ich das Glück, dass ich immer wieder sehr, sehr tollen Menschen begegnen durfte, also auch großen Theaterleuten. Und die kamen dann sofort auf mich zu. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht so eine, wie sagt man, eine Autodidaktin oder eine Wanderin wäre, sondern vielleicht mit mehr Kontakten und einem Studium gestartet wäre, dann hätte ich noch vielleicht noch mehr davon entfalten können. Aber es ist ja trotzdem ein Wunder, dass ich das so ganz aus dem Nichts zaubern konnte. So. Und
Das
ja.
finde ich auch sehr. Und auch, ich meine, ich finde es schade, dass diese Leitung da so ein bisschen dann ja, gegen dich war. Aber wenn ich das so höre, dass du die Leute beobachtest und auch guckst, was ist in denen drinnen, das finde ich persönlich auch, also ist auch für mich als Interpretin sehr angenehm, als immer irgendwas, mir wird nur was übergestülpt. Ich meine, das macht manchmal auch Spaß, weil ich mich ja dann darin finde und dann geht es ja darum, wie gehe ich damit um. Aber das ist auch ein ganz tolles Arbeiten, wenn jemand so versucht, sich in mich hineinzufühlen und gucken, was ist denn da vielleicht das, weiß ich nicht, das Größte, das Schönste, das Berührendste, was vielleicht diese Künstlerin dann auf die Bühne bringen kann. Und wenn du jetzt so mir das alles so erzählt hast und jetzt eine Fee zu dir käme, die dir alle Wünsche erfüllen könnte, was würdest du dir jetzt wünschen? Was würdest du am liebsten machen oder in die Welt
Ah,
bringen?
ich bin ja eigentlich von Feen umgeben. Und ich bin so schwer das manchmal auch ist, es ist auch gleichzeitig eine große Leichtigkeit darin, wenn man sie sich selbst erlaubt. Und in dem Podcast ist jetzt ja eine große Leichtigkeit. Und das ist wie meine gute Fee. Also ich bin wahnsinnig glücklich jetzt. Also weil damals, als ich die Winterreise inszeniert hatte, wollte ich danach gleich eine Dichterliebe machen. Und das wurde mir dann immer wieder verweigert. Und dann habe ich eben selber, meine Gedichte wurden dann vertont. Und das war für mich die Dichterliebe. Und dann war ich halt irgendwann glücklich mit über Aufführungen. Aber irgendwie dachte ich, das ist alles so wenig, gibt so wenig Infrastruktur. Und dass ich jetzt dazu beitragen darf, also dass ich mit diesem Podcast jetzt so eine Infrastruktur für das Lied schaffen konnte. Und ohne da jetzt den Anspruch zu haben, nur ich weiß, also es gibt da ja auch einige, die sozusagen dann so Revier abstecken wollen, ich weiß, bin hier für das und das Lied zu schicken, sondern einfach, es geht ja darum, dass die Lieder einfach hörbar werden, dass sie ein Publikum finden und genau.
Außer dem Podcast gibt es noch einen Wunsch, den du sonst hast. Und wir werden auch gleich über den Podcast sprechen, aber.
Ja, mehr Zeit zum Schreiben haben. Also ich habe im Kopf mindestens 3 Buchtitel. Und wenn ich die nicht anfangen kann, dann sterben die irgendwann. Manchmal können die auch über Jahre sich halten, aber ich möchte gerne da wieder auch, ich möchte gerne beides schaffen.
Genau, und jetzt reden wir auch über diesen schönen Podcast noch ein bisschen ausführlicher. Lieder können fliegen. Ja, es geht eben um das Lied, auch viel zeitgenössisches Lied, meine ich. Aber ich glaube nicht nur, oder?
Passt nur.
Und fast nur, weil du ja eben auch ja, also Gedichte von dir vertont wurden. Und vielleicht magst du uns auch erzählen, wie du dazu gekommen bist, diesen Podcast zu starten und ja, auch was, ich meine, du hast es schon angedeutet, aber was es dir so gegeben hat. Also ich kenne das ja auch. Ich mache ja diesen Podcast auch mehr oder weniger ehrenamtlich, sage ich jetzt. Ich mache ihn seit 2018 und ich bin auch erstaunt, dass meistens, also ich hatte auch schon Tiefphasen in diesen 6 Jahren, aber dass es meistens so ist, obwohl dieser Podcast Arbeit macht, er mir so viel gibt, dass ich immer weitergegangen bin. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend. Also, wie war das bei dir? Wie ist das bei dir?
Also ich wollte schon 2012 eigentlich eine Liedmanufaktur gründen. Hatte auch schon ein Team und ein Konzept geschrieben und dann wurde das alles zu teuer. Und ich hatte eigentlich Kontakt zum Radialsystem und dann war mir das von Anfang an klar, das kann ich nicht schaffen. Aber ich wollte eigentlich nur das zeitgenössische Lied ins Rampenlicht setzen und dann kam erstmal noch ein Kind dazwischen, was auch eine wunderbare Angelegenheit ist. Und dann sind wir nach Wismar gezogen und dort bin ich auf den Innovation Port Wismar gestoßen und habe dort das Lied-Startup gegründet. Und keiner wusste, was zeitgenössisches Lied ist. Und mit dem Podcast kam das ganz einfach wie aus dem Nichts. Also ich stand eigentlich beim Kindergarten Sommerfest und dann sagte irgendwie ein amerikanischer Papa, mach doch einen Podcast. Und dann dachte ich, ja, mache ich. Und dann Also so, wo ich dachte, das ist so eine Tür, die plötzlich auf mich zukommt. Ja. Und dann bin ich zum Innovation Port Wismar gegangen. Und in der Zeit hatte ich auch noch keinen Büroraum in Wismar und brauchte auch da Anknüpfung. Und dann gab es dort ein kostenfreies Podcast-Seminar und dann habe ich daran teilgenommen und keiner wusste eben, was zeitgenössisches Lied ist. Ich musste denen überhaupt erstmal erklären, was ein Kunstlied ist. Also die meisten Leute wissen das einfach überhaupt nicht. Und es bedeutet auch in unserer Zeit überhaupt nicht mehr viel. Und mir bedeutet es aber sehr viel. Und dann habe ich das gestartet und dann wurde das zu einem Riesenaufwand mit einer Homepage und den ganzen rechtlichen Geschichten und Lizenzen und Host und so weiter. Und Technik, Chaos, aber dort gibt es eben auch technische Betreuung. Und dann saß ich da jeden Mittwoch in der Techniksprechstunde, wo ich auch immer noch mal ab und zu hingehe. Und das hat mir aber natürlich einen guten Rückhalt gegeben. Und ich hatte dann auch so meine Krisen und dachte so, ist das nicht ein bisschen exhibitionistisch, so meine Vertonung mit meinen Texten? Und dann habe ich aber gedacht, jede Pop-Sängerin oder jeder Sing-Songwriter zeigt natürlich sein eigenes Album. Warum ist das in der klassischen Welt so verpönt? Warum kann man nicht einfach seine eigenen Lieder zeigen? Man muss das immer jemand anders für einen tun. Und ich war auch so müde, auf andere zu warten, weil die anderen das auch wieder nur machen, wenn sie einen kennen und dann über hinten rum und so. Und da bin ich auch nicht der Typ. Und dann habe ich eben, ja, und dann hatte ich manchmal das Gefühl, oh, schaffe ich das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, jetzt darfst du nicht das Gesicht verlieren. Du hast immer die Projekte durchgezogen, auch die großen Opernprojekte, auch die ich frei organisiert habe mit Sponsoren in München und so, mit Barock und neuer Musik. Und selbst das habe ich alles gemacht, da habe ich es durchgezogen. Und dann war eben nach der ersten Folge klar, das war der kleine Kohlweißling mit der Komponistin Eva Kuhn. Ja, da hatten wir so viel Hörer am ersten Tag, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja unglaublich. Und jetzt sind wir fast bei 20.000 Hörern. Und da bin ich jetzt einfach, dann hat das so eine Dynamik entwickelt und dann kamen so viele tolle Leute dazu, dass ich natürlich auch selig bin, dass es nicht nur um meine Sachen geht, sondern dass ich vielen Menschen begegnen darf. Und da fühle ich mich jetzt eher wie so eine Gastgeberin und es entstehen sehr viele schöne Dinge. Also wir zeigen in jeder Folge ein Lied, das gespielt wird und dann sprechen wir über das Lied, aber auch über Musik und auch manchmal einfach über das Leben. Und ja, das funktioniert sehr gut.
Ja, ich finde auch, dass du da eine wunderbare Sache ins Leben gebracht hast und auch sehr kostbar und auch, machst das ja auch unglaublich liebevoll und es ist auch wieder schön zu sehen, dass es so gut landet, dass dann vielleicht, obwohl man denkt, oh, ist das Kunstlied irgendwie schon ausgestorben, aber wenn die Hörer ja kommen, dann offensichtlich nicht. Also irgendwas ist da immer noch und das finde ich macht auch Hoffnung, auch weiter. Kunstlieder zu komponieren, zu singen und Texte dafür zu schreiben. Und ja, ich drücke dir dann natürlich auch weiterhin ganz, ganz feste die Daumen, aber ich glaube auch, so wie ich dich wahrnehme, dass das noch ja ganz schön abheben wird. Und meine Erfahrung ist auch immer, sowohl bei mir, und ich habe jetzt kürzlich tatsächlich mal selber eine Podcast-Beratung gegeben, wo ich sowas auch nicht allen mache. Und mir ist halt auch immer ganz wichtig, und bei dieser Person war es dann so, dass ich so diese intrinsische Begeisterung spüre. Es gab auch schon Leute, die so auf mich zugegangen sind und erst so, kann man damit Geld verdienen? Und dann denke ich mir, bin ich die Falsche für, kann ich nicht coachen, interessiert mich auch nicht, ne? Aber bei dieser anderen Person war es anders und ich glaube, die geht jetzt auch ihren Weg, was mich sehr, sehr freut. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass es so in unserem Bereich vielleicht auch noch mehr gibt, mehr interessante Sachen. Und ja, von daher freue ich mich da sehr. Und ich bin natürlich wahrscheinlich wie viele Podcaster selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann auch selber das hört. Liebt das natürlich sehr. Und habe eben auch festgestellt, wie du, dass das was ist, was man, ich sag mal, relativ gut noch alleine machen kann. Das war bei mir dann damals auch die Entscheidung, als das irgendwie so in mein Umfeld irgendwie so eintrat, so, das ist vielleicht möglich, weil ich auch manchmal andere Ideen hatte, aber wo ich gemerkt habe, nee, da brauche ich ein Team und Podcast geht. Also klar, ist es auch manchmal schön. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich auch noch Tontechniker dabei hatte, wo ich das gar nicht mehr geschafft habe, irgendwie zu editieren. Und würde ich auch jederzeit wieder machen. Es kommt immer darauf an, auf das Gesamt, was so im Leben los ist. Und ich habe auch immer gesagt, ich finde es auch cool, dass ich überall podcasten kann. Also dass ich auch, wenn ich auf Reisen bin, Gespräche führen kann. Und dass wir jetzt auch zum Beispiel hier, wir mit Zoom sozusagen auch die Entfernungen ja überschreiten.
Es ist auch so schön, Irene, dass man so viele Menschen, die sind ja alle international unterwegs. Und vielen Menschen, denen ich begegnet bin, da ist dann der Kontakt doch plötzlich wieder da. Und ich empfinde das jetzt so als ein Wunder, dass sich, also die haben alle auch, sind alle auch weiter in ihrem Leben gegangen. Manche haben viele große Preise noch gewonnen. Und dass ich jetzt diese Menschen alle wieder zusammenbringen kann, das ist auch so. Da schließt sich bei mir so der Kreis auch und bin selbst erstaunt, wem ich doch alles begegnen durfte. Vielleicht auch durch meine Art der Arbeit, also dadurch, dass ich doch auch wertgeschätzt wurde, vielleicht nicht von der Intendanz, aber von vielen künstlerischen Menschen. Und das entwickelt sich ja jetzt immer weiter. Also ich habe jetzt für den Podcast neue Reihen entwickelt. Also eins ist Modern Lullabies, da sammle ich zeitgenössische Wiegenlieder. Und das wird hoffentlich über ganz lange Zeit laufen, dass immer, wenn ich eins finde, dass wir dann eine Folge aufzeichnen können, dann gibt es die Waisenkindlieder. Das ist ein Zyklus, den ich selber geschrieben habe, der gerade vertont wird. Das kann über eine lange Zeit gehen. Das sind sozusagen so. Auf Langstrecke ist das angelegt. Dann wird mal ein Lied vertont sein, dann kann man gucken, wann kann man es aufnehmen und dann können wir es immer zeigen. Und es gibt sogar jetzt noch eine dritte Reihe, die ich gerade plane seit gestern, sodass ich sozusagen diese normalen Interviews habe und dann noch sehr bald drei feste Reihen. Und es ist so auch schön, dass ich empfinde das so als Formfindungsprozess, wie so etwas von alleine in eine Form findet, die dann aber auch sehr haltbar ist. Und das trägt mich dann auch wieder über die Zeiten. Und ich denke, oh, jetzt muss ich das alles noch schneiden. Weil das auch das Schneiden will ja gelernt sein. Meine ersten Folgen waren wahrscheinlich voller kleiner Fehler und die traue ich mir gar nicht mehr anzuhören. Ich denke, oh Gott, was habe ich da gemacht? Nach einem Jahr Schneiden ist man natürlich besser dabei und ich habe auch bessere Kopfhörer jetzt. Das macht viel aus. Mein Kopfhörer war auf einer Seite zusammengebrochen, auf der anderen Seite halb kaputt. Und damit zu schneiden, da muss man schon sehr gut hören. Ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich denke, ja, das entwickelt sich auch in eine immer bessere Qualität und das kommt dann ein Rhythmus rein. Und sobald der Rhythmus dann steht, glaube ich, hat man auch wieder den Rücken frei, hoffentlich für mehr. So, ob man es wirklich alleine stemmen kann. Also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das alleine weiterhin in der Intensität schaffe, aber ich werde es schaffen. Ich nehme es mir vor.
Ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich hatte auch eine Zeit lang da, und das kann auch wieder eintreten, also ich bin mit der Person auch weiter in Kontakt, da habe ich sehr viel Editing abgegeben, weil ich das gar nicht gekonnt habe. Und ja, wie gesagt, hängt immer von allem ab. Und was du auch angesprochen hast, was wichtig ist für jemanden, der vielleicht auch Podcast starten möchte, es ist definitiv ein Marathon. Und ich glaube, bei mir war es so, ich bin im Nachhinein eigentlich froh, dass ich das nicht wusste. Ich dachte zuerst, ich habe so halt auf die erste Folge hingefiebert und hatte natürlich auch viele Vorbereitungen. Und als die raus war, war ich natürlich erstmal total happy und war auch erstaunt, wie viel Anklang das gleich gefunden hat. Aber dann kam erst so dieses, ups, jetzt hast du eine Folge raus. Du wirst jetzt jede 14 Tage senden, Irene. Jetzt hast du denn dir dabei gedacht. Und da ist mir erst bewusst geworden, wow, das ist ein Pensum. Und gleichzeitig ist es halt dieser Marathon. Und du wirst auch, das ist auch so meine Erfahrung, du wirst auch immer mehr dafür belohnt, weil ich habe auch das Gefühl, obwohl ich ja auch sozusagen ein Nischenthema habe, ne? Ich mache nicht Spiritualität, ich mache nicht Finanzen oder was es da sonst noch gibt oder Politik oder so Podcasts, die halt ganz andere Klickzahlen haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, durch diese Kontinuität und Beständigkeit belohnen einen auch diese Suchmaschinen und so. Also ich bin teilweise echt erstaunt, dass ich dann trotzdem in irgendwelchen Rankings irgendwo auftauche und so Sachen. Und ich glaube, das ist einfach die sendet immer wieder, weil es gibt auch genügende, die irgendwann halt wieder aufhören. Und ja,
Ich finde das
jetzt
großartig,
interessiert.
Irene, als ich das gesehen habe, wie viele Jahre du das schon machst. Und ich habe ja einen Coach in Rostock, der hat eine eigene Agentur für Podcast, Agentur Wellenrauschen. Und das ist auch wunderbar. Da habe ich auch nochmal so einen Rückhalt für alle Fragen. Ja, irgendwie Zoom klappt heute nicht oder was weiß ich. Man kann dann immer jemanden anrufen. Aber der macht das auch seit 4 Jahren schon und auch alle 2 Wochen. Und das ist echt sportlich. Und ich habe ja selber mal Kolumne geschrieben. Und das war auch alle 2 Wochen ein Artikel. Und dadurch hat mich das auch, den man komplett erfindet. Und dann hatte ich alle 2 Wochen eigentlich 4 Artikel erfunden. Und von den 4 habe ich einen ausgewählt, den ich dann recherchiert hatte. Das war Wahnsinn. Und das war alles in der Babyzeit, wo ich gleichzeitig noch ein Baby und das habe ich nur 1,5 Jahren dann abgegeben, als mein Kind dann wirklich gesagt hat, so jetzt ich. Weil ich gemerkt habe, jetzt geht's nicht mehr. Und aber das war ein gutes Training dafür. Und deswegen denke ich auch, dass manchmal sozusagen Umwege oder Wege, die sich so ergeben, gar nicht schlecht sind, wenn man sie wieder zusammenführen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also für mich kann ich jetzt so viele wunderschöne künstlerische Begegnungen zusammenführen. Sei es mal mit Fabio Nida oder mit Moritz Eggert. Und jetzt hatte ich gerade auch ein tolles Interview mit Matthias von Hülsen, das ist großartig. Ja, und dann gibt es neue Begegnungen mit Menschen, die ich noch niemals kannte und denen ich nur online begegne. Das kann ich sozusagen zusammenführen und eben viele Aspekte meines Lebens. Aber im Kern ist es Musik, Sprache und Menschen. Und das finde ich ist so was Kostbares, dass ich das auch unbedingt als Marathon weiter schaffen kann. Und dann tut es natürlich auch gut, Menschen wie dich zu kennen. Das ist natürlich auch toll zu sehen, wie du das einfach regelmäßig jetzt über so viele Jahre schon geschafft hast. Und das trägt dann auch immer mal durch die schwierigen Zeiten, wo sich dann wirklich so viel Tonmaterial stapelt, dass man dann akribisch schneiden muss und denkt, das dauert so viele Stunden.
Genau. Und was natürlich auch sehr schön ist, und ich bin sicher, das ist bei dir auch so, oder ich habe da das große Glück, dass eigentlich auch von Anfang an mich Leute auch immer persönlich auch angeschrieben haben, wirklich auch teilweise von aller Welt, die das hören und auch die Wertschätzung oder was das mit ihnen macht, teilen. Und das ist zum Teil auch so berührend und das war dann auch manchmal in so einem Moment, wo ich dachte, boah, jetzt reicht's, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es ist so viel Arbeit. Und dann denke ich wieder an diese Zuschriften und denke, boah, die freuen sich so. Das bereichert so ihr Leben. Ich bleibe dabei.
Ach, toll.
Genau. Was mich ja auch immer interessiert, wenn Menschen so viel machen und so kreativ sind wie du, wie strukturierst du so deinen Tag? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Bist du eher der Flow-Typ? Bist du mehr strukturiert? Wie kriegst du das jetzt alles hin, was du uns hier alles schon erzählt hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe einen strukturierten Tag, aber in den passt nur ein bestimmtes Pensum hinein. Deswegen muss ich immer wieder Dinge weglassen. Und bestimmte Dinge, die ich mir vornehme, schaffe ich dann manchmal nicht. Und der Podcast dominiert jeden Tag. Also ich fange eigentlich morgens um 5:30 an und bin froh, wenn ich noch überhaupt 10 Minuten Yoga geschafft habe. Aber das sind so, also, aber es ist gut. Ich wünschte, ich könnte noch längere Tage kreieren, aber ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder den Fokus zu setzen, was ist heute wichtig und dass man sich nicht zu viel vornimmt, weil wenn man in so einen Panikmodus gerät, dass man das alles nicht schafft, dann schafft man es auch nicht. Und wenn man dann den Gang runterfährt und sagt, nur die 2 Dinge heute, plötzlich hat man noch 3, 4 mehr Dinge zusätzlich erledigt. Also das ist auch was, hat was mit der inneren Einstellung zu tun. Ja.
Und spazieren gehen machst du aber immer noch.
Ja, natürlich ununterbrochen, nur kurze Runden leider momentan. Ich möchte auch mal wieder eine ganze Stunde laufen.
Okay. Schön. Und wer würdest du sagen, oder wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert, so selber als Künstlerin?
Oh, das waren so viele Menschen. Also Natürlich war das die anfängliche Begegnung so, ja, mit Helen Donath oder auch dem Theater, mit der Theatersprache von Stefan Braunschweig wichtig. Aber es war zum Beispiel auch, ich hatte eine sehr tolle Gesangslehrerin, die Renate Dasch, und die haben ja, hatten so eine Musikerfamilie, da ist auch die Annette Dasch herausgesprungen. Und das fand ich auch so schön. Diese ganze Familie hat Musik gemacht. Und da war ich dann eben zum Unterricht und habe so diese Atmosphäre mitbekommen. Und da war unentwegt Musik im Raum und das fand ich auch einfach großartig. Also da habe ich mich so wohl und zu Hause gefühlt. Und Menschen, die so das Musikalische und das Menschliche verbinden können, die sind mir wichtig. Aber ich muss auch sagen, was hat mich am meisten inspiriert? Auch die Menschen, die mich verletzt haben im Endeffekt. Also, dass man nicht nur sagt, also die schlimmsten Feinde sind ja auch deine besten Freunde, weil die bringen dich weiter. Und das waren sozusagen, im Endeffekt kann ich sagen, also alles ist eine Form der Inspiration. So. Natürlich irgendwie, ich bin auch mal Luc Bondy begegnet und er hat mir sofort zugerufen, wollen wir zusammen arbeiten, so. Und dann ist daraus aber nichts entstanden, dann bin ich ihm nochmal begegnet und dann, da war sofort ein Kontakt und ich war sehr toll und solche Begegnungen sind ja auch toll, wenn man sich sofort sieht oder ja, auf Spaziergängen trifft man oft viele tolle Menschen, auch tolle Dichter, Theaterautoren und Regisseure und da gibt es viel, viele Quellen der Inspiration. Ja.
Sehr, sehr reichhaltig, ja. Und was bedeutet es sich für, also für dich treu sein, authentisch sein im Musik- oder Kunstbusiness und wie gelingt dir das?
Ich glaube, dass zum Authentischsein gehört, das Nein sagen können. Dass man einfach sagt, also ich weiß noch, an der Oper Bonn hatte ich dann mal irgendwie eine Assistenz für einen Hollywood-Regisseur bekommen. Ich sage, nein, ich assistiere nicht mehr. Ich habe aufgehört zu assistieren. Ich schreibe und ich inszeniere, aber ich mache keinen Assistent. Es war mir vollkommen egal, ob das ein Hollywood-Regisseur war. So. Und dann habe ich später mal gedacht, was, Sabine? Aber dass man dann wirklich sagt, nein, das mache ich nicht. Und das habe ich öfter gemacht. Und ich glaube, das hat mich auch mal oft gerettet. Manchmal wäre vielleicht auch ein gütiges Jahr besser gewesen, so, weil dann die Luft nicht brennt. Also aber auch da durchzugehen, zu sagen, das mache ich nicht. Und dann wirklich das durchzuhalten, das stärkt dann auch fürs authentisch sein. Und natürlich, ja, einen langen Atem haben, dass man, also manchmal vergehen auch wieder Jahre, bis etwas Neues entstehen kann oder man ist einmal durch die Tür und hat tolle Hörspiele bei Deutschlandradio und bekommt auch viel Geld und denkt so, wow, und tolle Schauspieler, die man früher auf der Bühne nur bewundert hat, sprechen deinen Text so perfekt. Dann geht die Dramaturgin in Ruhestand und das war's. So. Und das sind so Dinge, wo man dann sagt, dann musst du einfach an dich glauben und weitermachen. Und das kann jedem passieren. Manche haben das Glück, dass sie kontinuierlich auf einer Schiene produzieren können. Das ist aber wirklich Glück, wenn das so läuft, ne? Aber es gibt oft eben viele Wechsel und das muss man auch überstehen. Und man ist als kreativer Mensch immer in gewisser Weise abhängig. Und ich finde das unglaublich anstrengend, diese Abhängigkeit von bestimmten Dramaturgen oder Verlegern oder und das ist, glaube ich, für jeden, der diesen Weg geht, mit das schwerste Kreuz. Und ich glaube, da ist Freundschaft wichtig, dass man sich mit seinen Freunden gegenseitig stärkt.
Ja, und auch dieses, was du andeutest, die Freiheit ist ja meistens was, was uns Kreative auch sehr, sehr zieht und die wollen uns auch irgendwie erschaffen, erhalten und das macht uns ja auch aus. Also sonst wäre man ja nicht kreativ. Also wenn ich, keine Ahnung, einen Bürojob möchte und jeden Tag einen Anzug tragen möchte, welchen Anzug? Was bedeutet für dich Erfolg?
Also, Erfolg ist toll. Kann man einfach so sagen. Kein Aber. Erfolg ist wirklich toll. Früher habe ich immer gedacht, ach, so viel bedeutet das nicht für mich. Und habe das dann so runter, wenn eine Inszenierung toll gelaufen ist oder so. Ja, und dann habe ich das so. Aber inzwischen weiß ich, Erfolg ist toll. Das bedeutet doch was. Man hat danach oft Also am Theater hatte ich immer ein Gefühl von Leere danach und Müdigkeit und Leere. Und dennoch glaube ich, ist ganz wichtig, das zu schätzen, dass man sich selbst wertschätzt. Denn wenn man das von anderen abhängig macht, ist es immer leer. Dann ist Erfolg wie so ein leeres Gefährt, auf dem auch aus wirklich viele Menschen reiten. Die sind unentwegt erfolgreich, aber eigentlich total frustriert und schimpfen auch die ganze Zeit. Und ich glaube, Erfolg also hat nichts mit Glück zu tun. Das glücklich kannst du immer sein, wenn du mit dir selbst verbunden bist. Und ich glaube, dass auch in dieser Verbindung zu sein der größte Erfolg ist, dass man mit sich verbunden ist und mit der Welt in Verbindung ist. Und wenn daraus solche tollen Dinge entstehen, die dann auch wirklich noch aufblühen, ist natürlich großartig.
Ja, sehr schön, ja. Gibt es was, was dich anpackt? Oder hast du noch eine Vision?
Also der Podcast treibt mich sehr an. Und diese drei neuen Reihen, die ich jetzt auch noch zusätzlich zu diesen englischen und deutschen Folgen, und ich muss zugeben, ich plane auch noch einen zweiten, also ich plane noch einen dritten Podcast gerade und habe schon drei Folgen aufgezeichnet dafür. Das ist gerade hilarious. Und muss ich gucken, dass ich immer noch ruhig bleibe, so. Ja, also was mich antreibt, das entsteht gerade so von selber aus mir heraus. Und momentan, also eine Zeitung hat mich auch so einen Druck angetrieben, erfolgreich sein zu wollen oder es bei mich beweisen zu wollen. Jetzt treibt mich eigentlich eher Freude an. Also das mache ich alles aus so einem Glücksgefühl heraus.
Das ist großartig. Ja. Ja, ich genieße das Gespräch wie immer, egal ob bei dir oder bei mir. Wir sind bei der letzten Frage und da frage ich ja immer so gerne, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Also, ich glaube, die Perspektive zu wechseln. Immer mal die Perspektive wechseln. Wenn man sich zu sehr in eine Schiene festfährt oder auch stimmlich jetzt, ne, bei Sängern, dass man vielleicht dann plötzlich mal anders denkt. So, vielleicht eher mal ins Museum geht und oder mit Farben, in Farben denkt oder dass man gar nicht mehr denkt. Dass man immer mal wieder aus seiner Schiene so rauskommt. Und ich habe das ja auch manchmal so mitbekommen, wie sich manche so festüben und daraus wird dann auch oft nichts. Also, dass du immer weich bleibst oder die Flexibilität hast. Und da hilft es, glaube ich, immer mal die Perspektive zu wechseln und mit sich selbst auch großzügig zu sein. Das ist wichtig.
Sehr, sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute für alles, was du machst und noch machen wirst. Und ich freue mich natürlich auch auf jede weitere Begegnung mit dir. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine.
Ich danke dir, Irene. Vielen Dank für die liebe Einladung.
Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.